Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Das Bundesjustizministerium hatte im März das Aktiengesetz angepasst, um virtuelle Hauptversammlungen wegen der Corona-Krise zu ermöglichen. Eine solche HV fand auch bei Telefonica Deutschland statt, der Nummer 1 vor Vodafone und Tele, der Telekom nach Mobilfunkkunden. Zugeschaltet aus München ist jetzt der CFO Markus Rolle. Schön, Sie zu sehen.
Hallo, guten Tag.
Herr Rolle, Sie sind der Herr der Zahlen, darüber reden wir gleich, aber lassen Sie uns vielleicht kurz mit dieser neuen Situation virtuelle Hauptversammlung anfangen. Was ist alles für Sie als Unternehmen neu, außer dass jetzt keine Aktionäre mehr dabei sind?
Also zunächst einmal war es wirklich ja ein komplettes Neuland, das wir da betreten haben. Keiner hätte das vor, ich glaube, ein paar Monaten noch für möglich gehalten, dass es ein solches Gesetz in so einer kurzen Zeit in Deutschland geben wird. Und wir haben die Herausforderung ziemlich schnell angenommen. So frei nach dem Motto, wer nicht wir, wer dann als Telekommunikationsunternehmen mit der relevanten Infrastruktur, haben ein Team zusammengestellt, ein bereichsübergreifendes Team. Und das hat uns im Prinzip innerhalb von 6 Wochen das ganze Setup von einem physischen Setup in ein komplett virtuelles Setup umgewandelt. Und es gab eigentlich 2 wichtige Fragestellungen, die wir berücksichtigen mussten. Das erste war natürlich eine rechtliche Sicherheit, die wir herstellen mussten. Was sind die Rahmenbedingungen, die wir erfüllen müssen, um eben eine solche virtuelle HV durchführen zu können? Und das zweite natürlich auch die physische Sicherheit. Also sprich, wie können wir unsere Mitarbeiter schützen? Wie können wir dafür sorgen, dass wir das Infektionsrisiko in dieser Zeit nicht erhöhen? Und deswegen sind wir da mit einem sehr reduzierten Setup reingegangen. Normalerweise sitzen wir da mit dem kompletten Vorstand, 7 Leute, 16 Aufsichtsratsmitglieder plus Notar. Und heute saßen wir da zu viert in dem großen Raum. Allein das zeigt auch schon, wie sich die Situation jetzt in den neuen Zeiten verändert hat.
Ist es denn wirklich besser für ein Unternehmen, so eine Hauptversammlung jetzt wirklich virtuell durchzuführen? Oder hätte man nicht sagen können, man wartet noch mal 3, 4, 5 Monate und macht sie dann physisch wie bisher?
Naja, Sie sagen es eigentlich. Es ist eine große Unsicherheit da. Also wir wissen ja gar nicht, wann können wir denn wieder physisch eine Hauptversammlung ausführen. Und deswegen war es für uns eigentlich sehr schnell klar, dass wir auch im Sinne der Aktionäre und der Entscheidungen, die wir treffen wollten und mussten in Bezug auf Dividenden etc., möglichst die Taktung einhalten wollten, um nicht noch weitere Unsicherheit in den ganzen Prozess reinzubringen. Und deswegen war es für uns ziemlich schnell klar, dass wir gesagt haben, komm, wir gehen auf dieses virtuelle Setup. Wir spielen da eine Vorreiterrolle, weil ganz ehrlich, viele Erfahrungen um uns herum haben wir natürlich auch bisher nicht. Aber wir sind immer bereit, Neuland zu betreten und neue Wege zu gehen. Und so haben wir das auch in diesem Umfeld dann getan. Und meiner Meinung nach, wenn ich jetzt den heutigen Tag Revue passieren lasse, sehr erfolgreich getan.
Aktionärsschützer entgegnen, dass die Rechte der Aktionäre beschnitten sind, weil sie eben nicht live vor Ort sind, weil sie nicht live ihre Fragen stellen konnten. Wie entgegnen Sie dem?
Also wir haben versucht, alle Interessenlagen auch unserer Aktionäre zu berücksichtigen und auch hier möglichst flexibel zu sein. Zum Beispiel haben wir bei der Einladung eine einmonatige längere Frist gegeben als das, was ursprünglich im Gesetz vorausgesetzt wurde, sodass die Aktionäre wirklich Zeit hatten, sich darauf vorzubereiten. Dann haben wir zum Beispiel auch noch das Briefwahlrecht erlaubt, auch als die virtuelle HV schon angefangen hat, sodass sich die Aktionäre erst die Reden des Vorstands, des Aufsichtsrats etc. anhören konnten, um eben auch aktiv sich eine Meinung bilden zu können. Und wir haben zum Beispiel auch den längstmöglichen Zeitraum für Fragestellungen berücksichtigt, nämlich bis zu 24 Stunden vor Beginn der virtuellen HV. Ich denke, damit haben wir wirklich alles dafür getan, was man in diesen besonderen Zeiten tun kann, um möglichst auch den Interessen der Aktionäre gerecht zu werden.
Wir haben es auch bei anderen Firmen schon gesehen mit den virtuellen HVs. Das Interesse war groß. Viele haben dann einfach zu Hause auf dem Bildschirm zugeschaut. Glauben Sie, dass so eine virtuelle HV vielleicht auch für die Zukunft ja eine Überlebenschance hat?
Naja gut, also da wäre ja erstmal der Gesetzgeber dran. Also wir haben ja bisher nur diese Möglichkeit, das in diesem Jahr jetzt aufgrund der Krise zu tun. Und natürlich gibt es positive Dinge in einer virtuellen HV und auch einige Schwierigkeiten, die Sie auch angesprochen haben. Und ich denke, wir werden jetzt, wenn wir uns sozusagen als Ökonomie auf das neue Normal einschwingen, einige Änderungen sehen. Und unter anderem könnte das natürlich auch eine Fortführung oder Teilfortführung von virtuellen Meetings in der Zukunft sein. Ich denke, da ist der Gesetzgeber dann gefragt, inwieweit er da gehen will, inwieweit dann trotzdem die Aktionärsinteressen eben dann auch gewahrt werden kann. Aber wenn man so will, kann man tatsächlich ja diese Krise, die wir im Moment haben, wirklich als Chance ergreifen. Wir haben es, glaube ich, auch viele Leute haben schon diskutiert. Ein Digitalisierungsschub geht gerade durch Deutschland hindurch. Und die Chance sollten wir jetzt nicht nur als Telekommunikationsindustrie, sondern als Ökonomie auch gemeinsam nutzen. Und wenn wir zum Beispiel auch mal einen ganz anderen Aspekt betrachten, die Nachhaltigkeit. Ich wette, das war die grünste HV, die wir ever gemacht haben, weil wir kaum Reisekosten verursacht haben, mit einem sehr geringen Setup gefahren sind, sehr wenig Kosten auch verursacht haben. Auch aus Nachhaltigkeitskonzepten kann man durchaus da auch auf ein Umdenken in die Zukunft eben drängen. Nichtsdestotrotz, es funktioniert sehr gut, aber wir dürfen auch nicht unterschätzen, dass natürlich der physische Kontakt auch zu Aktionären und auch zu verstehen, welche Emotionen sind in welchen Fragestellungen drin, auch einen Wert an sich hat. Und deswegen müssen wir einfach sehen, welche gesetzlichen Möglichkeiten es da geben wird. Und wir in Telefonica Deutschland werden uns dann flexibel darauf einstellen.
Lassen Sie uns gerne mal auf die Zahlen gucken, wenn wir hier schon den CFO haben. Dividende ist immer ein wichtiges Thema für Aktionäre. Was schütten Sie da aus?
Für das Geschäftsjahr 2019 schütten wir eine Dividende von 17 Euro Cent aus. Das ist ein Ausschüttungsbetrag von über 500 Millionen Euro und bei dem aktuellen Kurs ungefähr eine Rendite zwischen 6-7%.
Wie sieht es bei den Zahlen bei Ihnen aus? Macht sich Corona in irgendeiner Weise negativ bemerkbar oder vielleicht sogar positiv?
Naja, im ersten Schritt haben wir relativ wenig darauf geachtet, was mit den Zahlen passiert, sondern wir haben erstmal unsere Verantwortung wahrgenommen, die wir gegenüber unseren Stakeholdern haben. Gegen unseren Mitarbeitern, die wir relativ früh nach Hause geschickt haben und aus den Homeoffice heraus haben arbeiten lassen. Natürlich auch für unsere Kunden, denen wir es ermöglicht haben, zum Beispiel, wenn die Datenvolumen aufgebraucht worden sind, weiter unsere systemrelevante Infrastruktur zu nutzen. Und wir haben natürlich auch verschiedenste Maßnahmen ergriffen, die dafür unsere gesellschaftliche Rolle eben gerecht werden. Zum Beispiel haben wir das Deutsche Rote Kreuz Teile unseres leeren Towers gegeben, die hier ihr Lagezentrum für München eben dann errichtet haben. Und ich glaube, das war die erste Priorität, die wir haben. Als Telekommunikationsunternehmen haben wir das Glück, dass wir eigentlich immer relevanter werden, systemrelevanter werden in so einer Krise. Wir sind diejenigen, die die Digitalisierung ermöglichen. Wir sind diejenigen, die ihre Lieben auch virtuell miteinander verbinden kann. Und deswegen haben wir eigentlich da erstmal einen positiven Schub gesehen, was die Nutzung betrifft unserer Kunden. Nichtsdestotrotz, weil natürlich auch bestimmte Umsatzströme, wie zum Beispiel Roaming, keiner reist mehr weg in der Krisenzeit. Aber wir hatten, und das ist das Gute, einen relativ robusten Start ins Jahr. Wir konnten 3,8% Umsatzwachstum reporten und 1,6% EBITDA-Wachstum. Wir wachsen profitabel und das zeigt sich auch, dass wir in der Krise sehr, sehr robust aktuell agieren können.
Das heißt, die Prognose für 2020 hält weiter?
Wir haben die Prognose bestätigt, weil wir bis zum jetzigen Zeitpunkt limitierte Impacts sehen. Natürlich haben wir auch alle nicht die Glaskugel und müssen das Geschehen ist rund um Corona. Wie schnell greifen jetzt die Lockerungen? Wie schnell sind die Leute wieder unterwegs? Werden wir auch weiterhin sehr, sehr eng monitoren. Aber wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir als Industrie auch gestärkt aus dieser Krise herausgehen.
Sie haben es schon vorhin erwähnt, Daten und die Kommunikation ist gerade in dieser Zeit besonders wichtig geworden, vom Streaming der Videoplattform bis zur Videotelefonie. Alles hat eine ganz große Rolle gespielt. Wie sehen Sie da die Zukunft? Sind Sie gut gerüstet?
Naja, das ist schon enorm, wenn man sich das überlegt. Wir haben letztes Jahr ein Exabyte, das ist eine Zahl mit 18 Nullen hinten dran, an Datenvolumen transportiert über unser Netz. Und wir haben wirklich die glückliche Situation, dass wir genau jetzt mit unserem Netz da sind, wo wir sein müssen in dieser schwierigen Zeit. Weil wir sind ja gerade die letzten 5 Jahre durch die Merger-Aktivitäten gelaufen, die Integration des Netzes, was wir gemacht haben. Aber just genau am Ende des letzten Jahres haben wir in allen 3 großen Netztests mit der Note gut abgeschnitten. Das heißt, Telefonica Deutschland ist wieder da und wir haben jetzt eben in der Krise auch bewiesen, dass wir ein sehr stabiles Netz haben, kaum Ausfälle im Netz haben und dass die Kunden wirklich in diesen Zeiten, wo sie wirklich an andere Dinge denken wollen als an die Basis, die Telekommunikationsservices, wirklich rundum zufrieden sein konnten mit der Performance unseres Netzes. Und das ist für mich jetzt wirklich auch ein schöner Aufsatzpunkt für die Zukunft. Wir hatten gerade im Dezember unser weiteres Investitionsprogramm announced. Wir wollen weiter in den deutschen Markt investieren. Wir werden jetzt massiv weiter unser LTE-Netz in der Fläche aufbauen, sodass wir auch in Gebieten, wo wir heute noch nicht sind, eben auch zukünftig weitestgehend flächendeckend LTE-Empfang haben. Und gleichzeitig fangen wir dann auch an mit 5G. Wir werden dieses Jahr die ersten 5 Städte mit 5G versorgen. Und dazu haben wir genau dieses Investitionsprogramm aufgesetzt.
Ja, ich glaube, 5G ist ein ganz wichtiges Thema, ein Megathema, auch ein teures Thema, wenn man zurück an die Frequenzvergabe denkt. In der 2. Jahreshälfte wollen Sie da so richtig durchstarten. Können Sie noch ein paar mehr Details verraten?
Ja, also für uns ist es erstmal wichtig, dass wir anfangen, mit dieser neuen Technologie zu experimentieren. Dazu haben wir zum Beispiel in unserem Basecamp in Berlin ein 5G-Testlab auf die Straße gebracht. Wir geben immer mehr, gehen wir in Fabriken auch rein. Wir haben mit der Daimler die große neue Fabrik mit 5G zusammen ausgestattet. Und wir lernen gerade diese neue Technologie kennen. Und das klare Ziel von Telefonica Deutschland ist es natürlich, diese Technologie auch massenmarktfähig zu machen. Und dazu fangen wir jetzt eben sehr sanft an, nämlich da, wo viele unserer Kunden leben, in den 5 größten Städten, werden da mit Sicherheit auch weiter lernen und dann werden wir flächendeckend irgendwann, je nachdem, wie der Bedarf eben dann tatsächlich auch da ist, die 5G-Technologie als zusätzlichen Layer dann eben ausrollen.
Fühlen Sie sich auch politisch genug unterstützt? Es gibt ja einige Unsicherheiten, Stichwort, wie ist der Umgang mit Huawei zum Beispiel zu bewerten? Wie sehen Sie das?
Naja gut, politisch könnten wir natürlich immer weitere Unterstützung haben, wenn wir sehen, es gibt immer wieder verschiedene Schwierigkeiten. Wir sehen nach wie vor, dass die Behördenprozesse sehr, sehr langsam sind, dass große Auflagen an uns gegeben werden, auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber natürlich auch immer nach immer mehr Fläche gerufen wird. Und da könnte man natürlich auch mit Sicherheit noch seitens der Städte und Kommunen und sogar des Bundes die Hilfe für die Unternehmen, für die Telekommunikationsunternehmen weiter unterstützen. In Bezug auf Huawei, das ist chinesische Vendoren, Sie haben es gerade angesprochen, haben wir nach wie vor die ungelöste politische Situation. Wir halten es eigentlich im Prinzip so, wie die Kanzlerin das immer gesagt hat. Wir glauben nicht daran, dass es Sinn macht, per se bestimmte Operator auszuschließen. Wir glauben daran, dass es Sinn macht, die Sicherheitsstandards zu definieren. Und unabhängig davon dann, ob das ein europäischer, ein chinesischer oder ein anderer Vendor ist, solange er die erfüllen kann, und da haben wir natürlich auch ein intrinsisches Interesse, sollten wir die Möglichkeit haben, auch denjenigen Vendor auszusuchen, wie es in einem normalen Auswahlprozess eben dann vonstatten geht. Klar ist, und dafür stehen wir als Telefonica Deutschland auch, wir wollen Sicherheit in unseren Netzen haben. Das werden wir auch in der 5G-Technologie durch umfangreiche Tests gewährleisten. Wir glauben aber nicht, dass eine per se Einschränkung von Wettbewerb das Sinn macht.
Sagt Markus Rolle, der CFO von Telefonica Deutschland. Vielen Dank für diese Einblicke und alles Gute nach München.
Vielen Dank und einen schönen Tag.